Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei.
Herzlich willkommen zu Folge 3 von Kein Wort ohne meinen Anwalt. Wir begrüßen heute einen besonderen Gast, und zwar Professor Dr. Dennis Kenji Kipka. Und diese Folge hat heute ein ganz aktuelles Thema, weswegen wir auch die Ursprungsfolge zur anlasslosen Chatkontrolle etwas nach hinten verschoben haben. Und zwar geht es heute um das Thema transatlantischer Datenschutz und braucht Europa eine eigene digitale Souveränität. Erstmal ein schönes Willkommen an Dennis. Wir freuen uns, dass du hier bist.
Hallo Andreas, hallo Tore. Danke für die Einladung erstmal.
Sehr gerne. Und bevor wir loslegen, erzähl du doch mal unseren Zuhörern und Zuschauern, da wir ja heute auch mit Video aufzeichnen, wer du so bist, was du so machst.
Ja, also Dennis Kipka erstmal, hallo in die Runde. Ich bin Professor für IT-Sicherheitsrecht. Wenig überraschend, beschäftige mich allem, was mit Cybersecurity, Compliance, Governance zusammenhängt und gleichzeitig auch Research Director am Cyber Intelligence Institute. Das ist ein transformatives Forschungsinstitut zu allen Fragen der digitalen Resilienz in Frankfurt am Main, wo wir eben dabei sind und zu versuchen, auch mit diesem Thema digitale Souveränität weiterzuarbeiten und neue Konzepte dazu generieren, wie man digital souveräner in Deutschland und der EU werden kann.
Sehr bescheiden von dir, weil das war insgesamt nur ein kleiner Ausschnitt aus einer beeindruckenden Vita. Und ich bin auch sehr froh, dich heute begrüßen zu dürfen. Und ich glaube, gerade für unsere juristisch und sicherheitspolitisch interessierten Zuhörer wird die Folge heute sicherlich sehr spannend werden. Ich möchte noch was zu deiner Vita ergänzen. Du publizierst insbesondere in den Themenbereichen der sicherheitsbehördlichen Überwachungstätigkeit und IT-Sicherheit und bist auch Autor der Bremer Datenkolumne im Weser Kurier. Genau. Die auch in Insiderkreisen hohen Zuspruch erfährt und darüber hinaus auch. Zudem, so hat es mir Wikipedia verraten, hast du darüber hinaus verschiedene öffentliche und private Einrichtungen, unter anderem auch das FBI, die Max-Planck-Gesellschaft, das Bundesfinanzministerium, die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit beraten und, was ich als Jurist natürlich total spannend finde, auch zum Thema Bodycams und Videoüberwachung hast du Stellungnahmen unter anderem hier für mein Bundesland, für unser Bundesland Hessen, aber auch für andere Bundesländer, so wie auch für den Bund vollbracht. Ne? Und vor kurzem habe ich dich noch im Fernsehen gesehen, bei der Tagesschau zu Gast und heute bei uns. Deswegen bin ich besonders stolz, dass du heute dir Zeit genommen hast, auch uns heute zur Verfügung zu stehen und deine Meinung mitzuteilen.
Gerne.
Ja, Tore, würdest du eine kleine Einführung machen zum Thema, dass unsere Zuhörer wissen, um was es überhaupt heute geht?
Sehr gerne. Also auch von meiner Seite nochmal aus vielen lieben Dank an Dennis, dass du heute dabei bist. Und dass wir hier wirklich einen wahren Fachmann für IT-Sicherheitsrecht heute hier begrüßen dürfen. Um was geht es heute genau? Also, die Wiederwahl von Donald Trump ist ja jetzt wenige Monate her. Er wurde zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Und das Ganze hat natürlich weltweit für Aufsehen gesorgt. Und insbesondere in Europa wirft natürlich seine America-First-Politik Fragen zu einer digitalen Souveränität auf.
Ja, Trumps Agenda 47, die zielt darauf ab, US-Schlüsselindustrien durch Deregulierung zu stärken und gleichzeitig ausländische Wettbewerber durch protektorische oder protektionistische Maßnahmen wie Strafzölle auszubremsen, wie wir alle in den Medien momentan auch entnehmen können. Und diese Politik könnte exportorientierte europäische Unternehmen empfindlich treffen und, das ist auch unser Thema heute, die technologische Dominanz von US-Konzernen weiter aufbauen oder ausbauen und unsere europäische eventuell schwächen. Und dabei ist besonders besorgniserregend die geplante Aufhebung der KI-Durchführungsverordnung, die Risiken beim Einsatz von künstlicher Intelligenz adressiert sind. Und dies könnte zu einem unregulierten KI-Boom auch in den USA führen, während Europa Gefahr läuft, technologisch ins Hintertreffen zu geraten. Ja, Tore.
Ja, ein weiteres großes Thema natürlich ist der transatlantische Datenschutz. Ein Bereich, der schon lange konfliktbehaftet ist. Und wir wollen heute klären, was diese zweite Trump-Regierung für den Schutz unserer Daten hier in Deutschland, hier in Europa bedeuten könnte. Und Dennis, du wirst uns gleich wahrscheinlich da ausführlich zu erklären können.
Ja, ich kann ein paar Sätze zu sagen, genau.
Ich möchte aber vorher noch eine Sache ergänzen, höchst aktuell. Jetzt haben wir die Wahl in Amerika angesprochen. Wir haben auch eine Wahl in Deutschland gehabt. Und da wollte ich mal ganz kurz was sagen, bevor wir dir Fragen stellen und dich mit Fragen bombardieren, Dennis, und auf deine Antworten gespannt sind. Aber für unsere Zuhörer auch nochmal. Bei der kürzlich abgehaltenen Bundestagswahl 2025 spielte das Thema digitale Souveränität eine unterschiedliche Rolle in dem Wahlprogramm der großen Parteien. Ich habe mir das hier mal rausgesucht. CDU, CSU zum Beispiel, in ihrem Wahlprogramm wird die digitale Souveränität nur am Rande erwähnt. Es fehlen konkrete Maßnahmen oder Strategien zur Förderung von Open-Source-Lösungen oder zur Reduzierung der Abhängigkeit von nicht-europäischen Technologieanbietern, im Groben zusammengefasst. Und auch bei der SPD, das Wahlprogramm der SPD enthält keine spezifischen Erwähnungen zur digitalen Souveränität oder zum Einsatz von Open-Source-Software. Der Fokus liegt vielmehr auf allgemeinen Aspekten der Digitalisierung und wirtschaftlichen Modernisierung. Ja. Und diese unterschiedliche Gewichtung des Themas könnte, so ist unsere Meinung, Einfluss auf die zukünftige Ausrichtung Deutschlands in Bezug auf digitale Unabhängigkeit und Innovationsfähigkeit haben. Ja, wollen wir gleich in die Fragerunde starten? Ich denke, für die Einleitung war das schon einiges. Wir haben uns zwar noch mehr vorbereitet, aber wir wissen, ja. Dennis, du bist zeitlich heute sehr eingespannt. Um 18 Uhr schon der nächste Termin bei dir.
Deswegen leider, lass uns, ja. Liegt, wie gesagt, auch an Trump.
Ja, genau. Aktuell, und deswegen bist du ein gefragter Mann. Wir wollen ja mit unseren Fragen durchkommen, weil wir auf deine Antworten gespannt sind. Wir können ja nachher noch mal im Nachgang was dazu sagen insgesamt. Aber wir können gerne mit der Fragenrunde direkt starten.
Korrekt. Unser erstes Thema wäre an dich, Dennis. Wie siehst du denn das heutige Thema, was wir heute besprechen? Braucht Europa mehr digitale Unabhängigkeit und wie könnten wir das erreichen?
Ja, also ich glaube, die erste Frage, die man sich da stellen muss, was ist überhaupt digitale Unabhängigkeit, digitale Souveränität? Da hatte ich ja eben mit Andreas schon auch im Vorgespräch mal so grundsätzlich drüber gesprochen und ich glaube, es kursiert einfach ganz viele verschiedene Verständnisse, was digitale Souveränität eigentlich bedeutet. Also die einen sagen, ja, das ist irgendwie absolute Autarkie, also wir müssen in der Lage sein, uns abzuschotten. Dann gibt es wiederum eben andere, die das wirtschaftspolitisch oder einfach nur regulatorisch, also rechtlich gesprochen, auffassen. Aber es gibt eben auch so Erwägungen zu sagen, naja, also und der Verfechter bin ich an der Stelle auch. Wir müssen einfach gucken, was ist eigentlich Souveränität? Und die Bundeszentrale für politische Bildung definiert das eben als Wahlfreiheit, als Entscheidungsfreiheit. Und das, finde ich, ist eigentlich das ganz Spannende daran, weil wir letzten Endes auch uns die Frage stellen müssen, sind wir denn, und jetzt sind wir beim Thema nicht nur allgemeine Souveränität, sondern digitale Souveränität, sind wir in diesen digitalen Entscheidungsprozessen tatsächlich unabhängig in den Entscheidungen, die wir treffen und wovon ist das Ganze abhängig? Und ich glaube, das ist etwas, worüber wir in den nächsten Minuten auch noch sehr, sehr gut werden sprechen können. Aber es ist ein Thema der Zeit und das liegt natürlich einerseits daran, weil sich die ganze globalpolitische Situation verändert hat, also insbesondere seit dem Jahr 2020, seit der Corona-Pandemie, dann kam der Russland-Ukraine-Krieg, der Krieg in Nahost, jetzt die ganzen geopolitischen, strategischen Spannungen im Fernost zwischen der Volksrepublik China und Taiwan, sind wir natürlich in einem ganz anderen Zeitalter jetzt einerseits drin. Zum anderen haben wir ja extrem viel digitalisiert im letzten Jahrzehnt, also in den 2010ern, sehr, sehr viel vernetzt. Und jetzt sehen wir uns ein bisschen mit so einem Backroll konfrontiert. Also wir sehen, dass natürlich Vernetzung nicht nur Vorteile bietet, sondern eben auch bestimmte Probleme. Cybersecurity und Resilienz ist eines natürlich, aber auch das große Thema digitale Souveränität. Und die Telekom, das skizziere ich auch öfters in meinen Vorträgen, hat da so ein ganz interessantes Pressestatement mal rausgebracht, wo die eben gesagt haben, Digitalisierung ist eigentlich so ein Begriff von gestern. Ja, wir haben ja alles schon digitalisiert. Wir reden jetzt eigentlich heute darum, wie können wir es mobil gestalten? Und das läuft eben über mobile Datenverbindungen, 5G, 6G perspektivisch. Es läuft über Cloud-Infrastruktur. Und wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann reden wir in Zukunft darüber, wo kommt eigentlich die Cloud-Infrastruktur her? Wem gehört die ganze Geschichte und wo treffen wir unsere Entscheidungen? Ich glaube, das ist etwas, wo man natürlich auch mit Blick auf den Datenschutz drüber reden kann. Also, um es kurz zu machen, ja, definitiv ein wichtiges Thema, aber ich glaube, man muss einfach wissen, worüber redet man eigentlich, wenn man über digitale Souveränität spricht, weil einfach das Verständnis uneinheitlich ist, was wir dort vorfinden.
Du hast ja gerade schon angesprochen, auf lange Sicht müsste in Europa was geschehen, dass man Souveränität erlangt. Ja. Welche Gefahren siehst du konkret, nochmal zusammengefasst darin, wenn Europa weiterhin von US-Technologien abhängig bleiben würde?
Ja, ich sehe ein gewisses Risiko dieser Erpressbarkeit, also nicht nur der digitalen Erpressbarkeit, sondern dass eben die digitale Belange, digitalpolitische Belange ausgenutzt werden, um uns eben in anderen Bereichen erpressbar zu machen. Also das ist ja kein neues Thema. Ich meine, das ist kein Thema, was jetzt erst mit Trump irgendwie aufkam. Das ist ein Thema, worüber wir eigentlich schon seit 12 Jahren eigentlich sprechen, seit dem Summer of Snowden, wo erinnert sich vielleicht noch der ein oder andere vage dran zurück, dass es mal irgendwie diesen NSA-Überwachungsskandal gegeben hat, wo man festgestellt hat, dass ganz viele große US-Anbieter, die seinerzeit irgendwie die größten und wichtigsten weltweit waren, direkte Schnittstellen zur NSA, also zur National Security Agency hatten und da eben Daten abgeflossen ist. Also nichts anderes als ein globales Überwachungsprogramm, weitestgehend unreguliert im geheimdienstlichen Bereich installiert gewesen ist. Und jetzt ist es so, dass sich die Lage natürlich an der Stelle nicht verändert hat. Aber ich finde es halt einfach überraschend zu sagen, digitale Souveränität ist irgendwie ein neues Thema. Das ist etwas, worüber wir jetzt erst seit Donald Trump reden. Da ist es irgendwie besonders viral geworden. Aber eigentlich reicht das schon über 10 Jahre in die Vergangenheit zurück.
Und was würdest du europäischen oder gerade auch deutschen Unternehmen raten, die ihre Daten vielleicht in der amerikanischen Cloud noch drin haben?
Also
an der Stelle.
Also ich meine, wenn man sich das mal anschaut, also wir hatten ja, jetzt aktuell reden wir über das EU-US Data Privacy Framework eben als aktuellen Angemessenheitsbeschluss. Wir hatten davor den Privacy Shield, davor hatten wir Safe Harbor. Die ersten zwei wurden durch den Europäischen Gerichtshof ja gekippt, weil man gesagt hat, ja, das war irgendwie Datenschutz auf dem Papier, aber tatsächlich wurde er nicht wirklich umgesetzt. Es gibt keine Datenschutzgrundrechte, es gibt keine angemessenen Garantien, keine betroffenen Rechte und so weiter. Das hat man jetzt versucht mit diesem Data Privacy Framework so ein bisschen zu verändern, indem Biden natürlich damals auch wirtschaftspolitisch auf die Europäische Union hinzugetreten ist und hat gesagt, ja, durch den präsidentiellen Erlass führen wir einige Änderungen ein. Wir haben ein Privacy Oversight Board, ein unabhängiges. Man hat die Möglichkeit, informiert zu werden. Man hat die Möglichkeit, auch den Rechtsweg zu beschreiten. Und das ändert sich jetzt natürlich. Und Donald Trump ist jemand, dem ist Datenschutz egal. Also der beschäftigt sich damit nicht. Das ist für den eine Lappalie. Also das ist nicht erwähnenswert, das ist nicht nennenswert. Schon der Corona-Pandemie hat er gesagt, ja, so what? Also das behindert uns eigentlich nur, das brauchen wir an der Stelle nicht. Und das hat er für US-Bürgerinnen und Bürger gesagt. Und dann kann man sich vorstellen, was er vom Thema Datenschutz in Bezug auf ausländische Bürgerinnen und Bürger und somit auch Menschen in der Europäischen Union hält, nämlich gar nichts. Und wenn man jetzt auf die Frage zurückkommt, warum ist das für Unternehmen wichtig? Ja, also Unternehmen transferieren natürlich personenbezogene Daten in das Ausland, aber auch nicht personenbezogene Daten, wie zum Beispiel Blaupausen, Source Code, Geschäftsgeheimnisse. Und da muss man sich natürlich schon überlegen, an wen übermittelt man das Ganze. Man muss abstufen, was sind Dokumente, die vielleicht wirklich on-premise gehostet werden soll, die bei mir also zu Hause in Anführungszeichen oder in meinem Unternehmen direkt liegen sollten. Was kann ich in die Cloud geben? An welchen Cloud-Anbieter kann ich das geben? Und welche Garantien bietet mir eigentlich der Cloud-Anbieter, wenn ich die Daten ins Ausland übermittle, im Hinblick auf die Sicherheit eben jener Daten? Und letzten Endes auch, was kann ich als Unternehmen tun, um die Sicherheit zu gewährleisten? Früher hat man gesagt, ja, man hat irgendwie Datenverarbeitung in der Enklave oder man hat zum Beispiel Verschlüsselung von Daten. Das macht natürlich nur so lange Sinn, solange sich eben auch das Thema Quantencomputing noch nicht flächendeckend durchgesetzt hat. Und das ist so dieser wie soll ich mal sagen, dieses brodelnde technologische Gemisch, politische Gemisch, was wir einerseits erleben. Also eine neue US-Regierung, die sich um digitale Belange eigentlich überhaupt nicht schert, weil die für die völlig irrelevant sind. Andererseits disruptive technologische Innovationen, die bestehende Datensicherheitslösungen vielleicht in den nächsten 2, 3, 5 Jahren partiell obsolet machen könnten. Und da bewegen wir uns zurzeit drin. Und da kann man eigentlich jedem Unternehmen nur raten, sich jetzt mal intensiv mit diesen Fragestellungen auch auseinanderzusetzen. Weil, wie ich auch schon gesagt hatte, wir haben im letzten Jahrzehnt einfach viel digitalisiert und vernetzt, weitestgehend bedenkenlos. Und jetzt sehen wir halt den Rollback, der damit konfrontiert ist. Also die Dinge, die man eigentlich schon im letzten Jahrzehnt hätte beachten müssen, indem man eben IT-Outsourcing betreibt, die müssen wir dann dementsprechend jetzt in den 2020er Jahren betrachten.
Ja, das hast du schön gesagt. Du hast auch gerade zu Anfang das Thema Überwachung angesprochen. Jetzt hören wir immer wieder in den Medien, dass auch viele deutsche Staatsbürger, teilweise sogar die in Amerika eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis haben, bei der Einreise Probleme bekommen haben. Ja, oft wegen angeblicher Falschangaben. Ja, ich kenne hier einen aus Gießen, einen alten Freund von mir, der wurde auch nicht reingelassen, weil er mal bei der PX gearbeitet hat. Ja, es war hier bei Gießen, ein amerikanischer Standort, sage ich, von der Armee, wo auch Dinge gekauft werden konnten. Für die hat er gearbeitet und er hat angegeben, er war nicht auf Amerika. Deswegen hätten sie ihn nicht reingelassen. Er meinte, es wäre ein Vorwand gewesen wahrscheinlich, weil er öfter mal was gepostet hatte. Glaubst du, dass das mit einer stärkeren Überwachung und möglicherweise auch mit kritischen Äußerungen im Netz zusammenhängt, dass manche Leute, also jetzt nicht diese Einzelpersonen, sondern es häuft sich ja in den Medien, dass man hört, dass Leute nicht einreisen dürfen, dass es damit in Zusammenhang stehen könnte?
Ich gehe schon davon aus. Also ich muss selber sagen, also ich konnte bislang, und ich war jetzt zweimal bislang in diesem Jahr in den Vereinigten Staaten, ohne Probleme einreisen konnte, auch nach Trump. Und auch ich habe mich ja durchaus auch an der einen oder anderen Stelle kritisch medial und öffentlich dazu geäußert. Deswegen gehe ich jetzt nicht davon aus, dass es jetzt irgendwie ein durchgängiges, flächendeckendes Überwachungsschema für alle einreisenden Personen gibt. Aber ich könnte mir schon sehr gut vorstellen, dass man diese stichprobenartigen Kontrollen und auch dieses Thema Social Media Screening, gegebenenfalls auch AI gestützt, an der Stelle in den letzten Jahren nochmal deutlich intensiviert hat, oder vielleicht auch in den letzten Monaten deutlich intensiviert hat, und dass eben das Risiko, wenn ich mich kritisch äußere, und damit auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich dann gegebenenfalls eben nicht in die Vereinigten Staaten einreisen kann. Das dürfte, glaube ich, für die allermeisten Bürgerinnen und Bürger an der Stelle nicht unbedingt zwingend relevant sein, weil sich hier nicht jeder irgendwie politisch öffentlich äußert. Aber wenn man natürlich eine gewisse exponierte Stellung wahrnimmt oder auch in gewissen exponierten Organen, Unternehmen, Einrichtungen arbeitet, gehe ich schon davon aus, dass es eine größere Rolle spielt. Und es kommt an der Stelle, wenn man jetzt auf diese Einreise schaut, auch sehr darauf an, an welchem Flughafen reise ich eigentlich ein. Das ist ein wichtiger Punkt. Also wenn man natürlich so an den großen Knotenpunkten, also gerade wenn wir an Washington DC denken, New York City denken, wenn man sich das mal statistisch anschaut, da ist es einfach so gewesen, dass diese Kontrollen und auch diese, dass man zum Personen einfach rausgenommen hat, öfter eingetreten ist, als jetzt zum Beispiel an touristischen Einreiseorten der Fall gewesen ist. Also da sind die Kontrollen schon deutlich lascher. Also wenn man zum Beispiel mal einen Flughafen in Orlando, Florida mit JFK vergleicht.
Oh, du hattest ja noch zur Bundestagswahl eine gute Frage vorbereitet.
Genau. Kleiner Verschlucker, weil ich bin heute so ein bisschen angeschlagen. Gerade so im Thema digitale Infrastrukturen, ist es denn da realistisch, dass Europa auf lange Sicht eine eigene digitale Infrastruktur aufbaut, die unabhängig von den USA ist?
Ja, also digitale Infrastruktur ist ja auch wieder so ein sehr, sehr weit gefasster Begriff. Das kann natürlich Software, Hardware umfassen, Cloud-Systeme. Ich halte es nicht für möglich, dass Europa eine komplett autarke eigene Infrastruktur im digitalen Bereich erstellt oder auch entwickelt, weil wir sind immer abhängig. Also egal, wie unabhängig wir werden wollen, wir sind irgendwo immer abhängig. Allein schon, weil wir bestimmte Rohstoffe nicht originär in der Europäischen Union vorrätig haben. Das heißt, wir werden irgendwo auf bestimmte Lieferketten immer bauen müssen. Und deswegen finde ich auch diese Debatte zurzeit etwas irreführend, dass gesagt wird, ja, wir müssen unbedingt Autarkie herstellen. Also wir müssen irgendwie uns von allen Verbindungen lösen. Und das ist an der Stelle auch eine sachfremde Erwägung. Also wenn man sich das historisch mal anschaut, es gab keine Staaten, die zu 100% autark gewesen sind in der Menschheitsgeschichte. Es gab immer irgendwo Handelsbeziehungen gegeben, Wirtschaftsbeziehungen, politische Beziehungen. Das heißt, das wird man an der Stelle nicht herstellen können. Und man muss da, glaube ich, ganz genau überlegen, was definiere ich eigentlich jetzt unter Infrastruktur. Also es gibt ja auch diese Debatte mit kritischer Infrastruktur. Da müssen wir natürlich dann besonders vorsichtig sein. Aber ich denke an der Stelle, dass wir erstmal überhaupt ein einfach einheitliches Begriffsverständnis dafür gewinnen sollten, was wir mit Infrastruktur meinen. Also ob es wirklich versorgungsrelevante Grundinfrastruktur sind oder ob wir sagen, es ist eben alles, was darauf aufsetzt an der Stelle. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man schon differenzieren muss. Aber wie gesagt, einleitend, ich denke nicht, dass wir in der Lage sind, jetzt eine 100%ige Autarkie herzustellen. Das ist eben auch der Punkt, wo ich auch sage, zur Zeit in der Debatte gibt es da einfach viel Verwechslung, dass Souveränität eben mit Autarkie gleichgesetzt wird.
Ja, definitiv. Ganz unabhängig werden wir uns nie machen können. Und ich glaube, das wäre auch ein fataler Fehler, weil, wie du es schon sagtest, es gab in der Menschheitsgeschichte einfach keine Nation, die nicht von irgendeiner anderen Nation irgendwie unabhängig war komplett.
Also das Problem ist da auch, glaube ich, einfach, dass wir zurzeit in diesem Narrativ drinstecken. Also ich meine, das Narrativ klingt ja auch logisch. Wir müssen uns von allem loslösen, wir müssen uns unabhängiger machen. Wir haben überall, allenthalben in der Welt brodelt es und da hat sich in den letzten 5 Jahren ja sehr, sehr viel getan. Und es brodelt eben nicht nur in weit entfernten Staaten, wo wir eben keine Wirtschaftsbeziehungen haben, sondern es brodelt bei unseren Hauptwirtschaftspartnern, wo wir in den letzten 30, 50 Jahren vielleicht intensive Beziehungen und auch Abhängigkeiten aufgebaut haben. Und das ist der ganz große Unterschied, den man zurzeit auch in der öffentlichen Debatte erleben kann.
Glaubst du denn auch, weil jetzt so akut wird ja von dieser Notwendigkeit von digitaler Unabhängigkeit gesprochen in Europa. Aber was glaubst du, warum hat Europa da so lange gebraucht, überhaupt drauf zu reagieren? Braucht es jetzt irgendeine Art von Warnschuss wie ein Donald Trump oder wie ein Russland-Ukraine-Krieg, dass man da ein bisschen anfängt, in die Richtung zu denken? Hat man das verschlafen?
Ich glaube, es ist halt einfach, es stand kein Bedarf die Jahre zuvor. Also wenn wir eben an diese 2010er denken, warum sollte ich an digitale Souveränität denken? Also digitale Souveränität kostet Geld. Also jetzt sehen wir es ja, wir müssen irgendwie investieren in massiver Hinsicht. Und man hat ja bewusst sich für IT-Outsourcing entschieden, weil man gesagt hat, man setzt auf Arbeitsteilung. Arbeitsteilung findet eben heutzutage global statt. Und China ist eben nicht mehr nur die billige Werkbank, wie es irgendwie noch vor 40 Jahren der Fall gewesen ist für die Welt, sondern China, und das hat man an der Stelle eben verschlafen, hat selbst sich irgendwann die Frage gestellt, was können wir tun, um unsere eigene Wertschöpfungskette zu optimieren? Da ist nichts natürlich in der Natur der Sache, dass man sich da auch unabhängiger von anderen Staaten gestaltet, indem man nicht nur Technologie fertigt und Fabriken betreibt, sondern auch selber Technologie entwickelt. Und das hat man da einfach gemacht. Und da ist es einfach aus einer wirtschaftlichen Notwendigkeit heraus entstanden. Und wir haben diese wirtschaftlichen Schritte schon Jahre zuvor gemacht, in den 70er Jahren, 80er Jahren, 90er Jahren, und haben dann uns irgendwann auf den bequemen Standpunkt gestellt, dass wir gesagt haben, das Wirtschaften eines Betriebes ist allein die Frage, woran er gemessen wird. Das wurde auch befördert durch die Politik, muss man auch sagen, durchs Wirtschaftsministerium an der Stelle. Und jetzt sieht man einfach, naja, es kommt eben bei Technologie nicht eben nur darauf an, wie verfügbar das Ganze, wie skalierbar das Ganze ist oder wie viel das kostet, sondern es kommt auch darauf an, was bedeutet Vertrauenswürdigkeit bei Technologie? Worin manifestiert sie sich? An welchen messbaren Werten kann man Vertrauenswürdigkeit, also insbesondere durch Security by Design, eben ausmachen? Und das ist eine Entwicklung, die haben wir bewusst jahrelang, jahrzehntelang vielleicht ausgeblendet, weil sie einfach keine Rolle gespielt hat. Und weil wir davon ausgegangen sind, Globalisierung, so wie wir sie erlebt haben, geht eben immer so weiter. Und selbst Bundeskanzler, Berater, hochrangige Fachexperten, Ministerien waren nicht in der Lage, eben diese Entwicklung, so wie sie sich in den letzten Jahren massiv und auch in relativ schneller Zeit vollzogen hat, vorauszusehen. Und deswegen rudern wir jetzt ja auch aktuell so umher.
Ja, ich glaube, gerade die jüngste Entwicklung mit Donald Trumps Zollkurs, indem er da die Daumenschrauben auf die ganze Welt anlegt, zeigt ja jetzt umso mehr, dass wir da jetzt ein bisschen reagieren müssen und das eigentlich alles ein bisschen verschlafen haben. Die Antwort der EU war ja unter anderem, dass man jetzt hergeht und möchte US-Tech-Konzerne hier stärker besteuern oder mit höheren Zöllen belegen. Und solange wir natürlich da großflächig von abhängig sind, wird es ja auch auf uns irgendwelche Auswirkungen haben, in welcher Form auch immer. Sei es finanzielle Sicht oder vielleicht auch die Verfügbarkeit.
Du sagst ja gerade, Dennis, es ging alles so schnell, ne? Und das Gefühl hat man ja selbst. Ich meine, wir sind wahrscheinlich die letzte Generation, die noch ohne Smartphone und ohne Internet aufgewachsen ist, ja. Für meine Tochter heutzutage oder meinen Sohn auch unvorstellbar. Wenn ich überlege, ich habe damals noch als Student im Mediamarkt gearbeitet, da kam das erste iPhone raus. Wann war denn das? 4, 2007 sogar, ja. Das war zum Ende des Studiums damals. Ich weiß, ich habe erst das Smartphone in Hand gehalten und wusste, hat irgendwie das Gefühl, dass wir die Welt verändern. So war es ja dann letzten Endes auch. Und wenn man überlegt, das sind ja gerade mal 18 Jahre. Was in 18 Jahren alles passiert ist. Das Smartphone, die Anwendung, die Cloud-Dienste. Und da muss man ja ehrlich sagen, das ist alles, also alle führenden Dinge. Wenn wir jetzt auf die Betriebssysteme schauen, Windows, Mac, alle Cloud-Lösungen, iPhone, alles in amerikanischer Hand eigentlich. Ich meine, das sind 18 Jahre, das ist eine kurze Zeit, aber trotzdem hat man das ja kommen sehen. Wir haben jetzt mehrfach das Wort verschlafen gehört, von dir auch und auch vom Torre. Mhm. Aber wie ist es denn aktuell? Du hast ja schon mit vielen Personen gesprochen, wahrscheinlich auch aus der Politik mit einigen. Ich hatte ja vorhin die Wahlprogramme CDU, CSU und SPD genannt. Die haben das ja alle komplett nicht auf dem Zettel, jetzt immer noch nicht. Aber spätestens seit der letzten Trump-Regierung, ja, sollte man das auch auf dem Schirm haben, dass man mal reagieren müsste.
Ja, ich glaube, also man kann natürlich da nur Mutmaßungen anstellen, warum jetzt irgendwas in dem Wahlprogramm drinsteht und warum es letztlich nicht drinsteht. Ich glaube, man hat da einfach eine andere Agenda gehabt. Also erstens Wirtschaftspolitik, das ist immer mit das Entscheidende, was einen Wahlkampf prägt. Also wie viel Geld habe ich am Ende als Bürgerin oder Bürger in meiner Tasche und wie sicher ist die wirtschaftliche Entwicklung, dass eben alle auch ihre Jobs behalten. Ich glaube, das ist das Erste. Dann hat man eben das zweite Augenmerk im vergangenen Wahlkampf intensiv auf das Thema Migrationspolitik gelegt. Um das Digitale, also auch diese Debatten um das Digitalministerium, das war dann ja irgendwie so ein Anhängsel. Und man hat das ja auch jetzt ganz gut in den Koalitionsverhandlungen feststellen können. Das war nicht das, woran sich jetzt die Geister geschieden haben oder wo man sagen könnte, das ist jetzt das zentrale Element, damit fangen wir als erstes an. Das hat natürlich auch eine Rolle gespielt, aber man hat eben auch vielleicht Punkte jetzt gesucht, die eben für die breite Bevölkerung allgemeiner sind. Für uns ist es natürlich so, wir sind so ein bisschen in dieser Digitalisierung, Security, Resilienz und so weiter Bubble verortet. Klar, wir reden viel, viel mehr über diese Themen, weil die für uns in unserem besonderen Fokus einfach viel wichtiger sind. Aber ich glaube, man räumt dem einfach nicht diese gesamtwirtschaftliche Relevanz ein, wo es eigentlich notwendig wäre. Und da muss man auch sagen, ich bin mir sehr sicher, dass eine künftige Bundesregierung, noch haben wir sie ja nicht, aber dass eine künftige Bundesregierung in erheblicher Weise daran gemessen wird, was ihren finalen Erfolg angeht, nicht nur, dass sie ein Digitalministerium aufbauen konnte, wie schnell und effizient sie dieses Digitalministerium aufbauen konnte, sondern was in diesen 4 Jahren ein solches Digitalministerium in Berlin letzten Endes auch geleistet hat. Und da wird man in erheblicher Weise sagen, weil die Leute natürlich auch darauf warten, dass so ein Ministerium eingerichtet wird, also eigentlich fast jeder, den ich getroffen und gesprochen habe, hat gesagt, wir brauchen sowas in unterschiedlichen Abstufungen natürlich. Die einen sagen, naja, so eine Agentur ist irgendwie ausreichend. Die anderen sagen, wir brauchen auf jeden Fall ein Ministerium, um auch einen gewissen Leuchtturm zu setzen. Und ich hoffe an der Stelle nicht, dass die neue Bundesregierung sagt, naja, das Ding läuft unter ferner Liefen, sondern Digitalisierung ist eine Schlüsselkompetenz und es werden Befugnisse aus anderen Ressorts ausgegliedert werden müssen im Bund und in dieses Digitalministerium zwingend überführt werden müssen. Und wir haben Digitalisierung in Deutschland bislang nicht als Querschnittsmaterie betrachtet. Und das ist ein großes Problem, weil wir damit auch Digitalisierung nicht zu 100% politisch verstehen und politisch steuern können. Und da erhoffe ich mir schon, dass man da jetzt irgendwie so eine Kehrtwende vollzieht und damit letzten Endes auch in der Lage ist, Digitalisierungsprozesse vernünftig zu steuern. Was ich aber nicht hoffe, und ich möchte jetzt die Antwort auch nicht allzu lang ausgestalten, aber ich hoffe nicht, dass am Ende nur das Digitalministerium so eine Art Subventionsstelle wird für öffentliche Projekte. Also dass man sagt, naja, wir haben hier noch ein Defizit, da noch ein Defizit, dann lass uns mal Subventionen in diesem oder jenem Bereich machen. Das macht gar keinen Sinn, weil Innovation wird durch den Markt getrieben, wird durch Produkte getrieben und nicht durch abstrakte staatliche Investitionen. Und da hoffe ich, dass diese Erkenntnis dann an der Stelle auch reift und man eben auch intensiv mit den Unternehmen zusammenarbeitet, die ja irgendwo auch Abnehmer dieser Technologie sein müssen.
Wie sieht es deiner Meinung nach auf europäischer Ebene aus? Man hört ja immer wieder von Projekten. Gaia X ist ja, glaube ich, ein Projekt. Ich weiß lieber nicht, ja.
Also, Gaia X ist gescheitert. Das muss man ganz ehrlich sagen. Der Ansatz, das war ja, ist ja so ein Ding von Peter Altmaier damals gewesen. Der hat das relativ schlank gestartet. Das ist ja auch schon fast 10 Jahre mittlerweile her. Der Ansatz war durchaus gut und sinnvoll und das Ding war auch seiner Zeit voraus, dieses Projekt. Aber man hat das so lange aufgebauscht und aufgeplustert und dann weitere Partner hineingeholt, das Konzept wieder verändert, dass wir jetzt einfach gar nicht mal mehr wissen, was ist Gaia X eigentlich? Aber wofür steht das ja? Irgendwas mit Cloud, ja? Also,
irgendwas mit KI oder irgendwas mit Cloud?
Genau.
Das ist so voll in der Zeit, ja. Nee, das war gut. Ja. Aber wie sieht's denn aus, unabhängig von Gaia X? Hat die EU da irgendwas im Petto? Sind die da momentan am Arbeiten? Weißt du was, wie die sich jetzt ausrichten wollen? Weil Deutschland und unsere Ausrichtung ist ja eine Sache, aber wir werden die ganze europäische Welt nicht retten können. Wie sieht's auf europäischer Ebene aus?
Also die EU hat das Thema eigentlich intensiver auf dem Schirm als Deutschland, würde ich schon so sagen. Hat es in der Vergangenheit auch intensiver auf dem Schirm gehabt. Und wenn wir über Digitalregulierung sprechen, haben wir ganz, ganz viel in der EU. Deswegen reden wir auch über das Thema Überregulierung und so weiter. Also wir haben ja Plattformregulierung, wir haben Datenschutzregulierung, wir haben Cybersecurity-Regulierung. Wir haben natürlich jetzt auch das Thema künstliche Intelligenz und ganz viele bereichsspezifische Gesetze, die irgendwelche produktbezogenen Regularien betreffen, aber natürlich damit auch Digitalisierung angehen. Also wir haben da sehr, sehr viel. Wir haben so viel, dass wir eigentlich zurzeit auch in der Umsetzung gar nicht nachkommen. Deswegen ja auch diese ganze Kritik, die wir dort erleben. Aber es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Also es gibt auch genügend Leute, die sagen, naja, wir haben zu viel Digitalregulierung, deswegen können wir als Unternehmen in der Europäischen Union nicht mehr richtig arbeiten. Andererseits, wie wäre es denn, wenn die EU nichts regulieren würde? Dann hätten wir in einem Mitgliedstaat strenge Digitalgesetze, im anderen Staat gar nicht. Wäre völlig fragmentiert und wäre an der Stelle noch schwieriger. Und andererseits ist es auch so, dass Und das ist, glaube ich, in meinen Augen wichtig, wo wir über Resilienz sprechen. Dass eben, wenn Leitplanken regulatorisch gesetzt werden, die fallen ja nicht irgendwie vom Himmel, die kommen ja aus unseren europäischen verfassungsrechtlichen Werten unmittelbar heraus, beispielsweise aus der Europäischen Grundrechtecharta, dann wird es, wenn wir über Vertrauenswürdigkeit, validierbare Vertrauenswürdigkeit von Technologie sprechen, in Zukunft auch eine ganz große Rolle spielen. Und ich hoffe mir auch einiges da, nicht alles, aber zumindest einiges vom Cyber Resilience Act, der dann im Dezember 2027 wird und der dann erstmals auch Security by Design, Security by Default als zentrale Anforderung für alle Arten von Produkten mit digitalen Elementen, also egal ob Software, Hardware, eingebettete Systeme, festlegt, die dann auf dem europäischen Markt in Verkehr gebracht werden. Und ich kann in Zukunft, egal ob ich Hersteller, Importeur oder Vertriebsunternehmen bin, also du hast ja gerade den Mediamarkt angesprochen, das interessiert aber genauso gut einen Aldi, irgendwie der billige Fitness-Tracker dann für 19 Euro verkauft in der Woche. Ich werde als Unternehmen nicht mehr unsichere Produkte auf den Markt in der Europäischen Union bringen können. Das, finde ich, ist ein ganz erhebliches Qualitätsversprechen auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher und auch für die Unternehmen, wenn wir zum Beispiel von IoT bis hin eben zu Industrial Internet of Things denken.
Darf ich doch? Ich habe eine Sache, die mir den Kopf schwirrt, wollte ich auch fragen, habe ich mir extra hier notiert gehabt. Merk dir bitte deine Frage, ja, nicht vergessen. Ich hatte Markus Lanz vor 2 Tagen mir angeschaut. Ja, da war auch das Thema Verhältnisse der USA und so weiter das große Thema der Sendung. Per Steinbrück war da zu Gast. Ja, und Per Steinbrück hat da eine Sache gesagt. Er warnte hinsichtlich der USA und Musk und generell der technischen Dominanz davor, dass wir in einer Art, und den Ausdruck fand ich ganz interessant, in einer Art algorithmisch oder algorithmengesteuerte Technodiktatur laufen würden, ja. Und er sieht das nicht mehr als ausgeschlossen, sondern als reale Gefahr an. Was sagst du? Ist das ein harter Begriff oder ist das eine tatsächliche Gefahr?
Also ich muss ja gestehen, ich schaue aus Prinzip keine Polit-Talkshows. Das vielleicht als erstes, aber also das klingt für mich, also ich würde das Ganze unter dem Begriff Technobubble verorten. Ich weiß nicht mal, was er überhaupt damit genau aussagen will. Also Algorithmus gesteuert, was bedeutet das? Wer ist Algorithmus gesteuert? Was? Die Informationen, die Politiker? Irgendwo sind es ja noch die Menschen, die entscheiden. Klingt irgendwie auf den ersten Blick ganz, ganz nett, ganz nice, ist irgendwie als Warnung, aber ehrlicherweise sehe ich in dieser Aussage auch keinen konkreten Mehrwert, weil diese Aussage ja auch nicht sagt, was sollen wir denn tun, ja? Also ich meine, alles wird Algorithmen gesteuert, ja, dann laufen wir als Algorithmen gesteuerte Individuen am Ende herum, ohne dass wir eigentlich was sagen können, wie können wir uns dagegen zur Wehr setzen? Fraglich, würde ich jetzt erstmal sagen.
Aber würdest du sagen, dass die Macht über die KI, ja, tatsächlich die neue Weltordnung bestimmen könnte, wenn man das so sagen kann? Also wer die KI dominiert quasi auch die Wirtschaft und den Datenschutz? Oder ist das zu
also ich glaube, ich würde nicht so weit gehen an der Stelle, weil also künstliche Intelligenz wird definitiv viele Entscheidungsprozesse dominieren. Und ich glaube auch sehr, sehr viele, die wir zurzeit noch gar nicht absehen können. Und es hat sich auch schon extrem viel, ich meine, wir reden ja über KI in der Cybersecurity schon vor 2020, da habe ich schon an einem Buch mitgeschrieben, wo wir gesagt haben, naja, wie kann man KI jetzt einsetzen, um irgendwie Anomalieerkennung in Computernetzwerken und so weiter zu betreiben. Wir reden ja eigentlich wirklich erst über KI in der Öffentlichkeit seit Ende 2022. Als eben dieses Thema Large Language Models irgendwie so auf den Markt brandete und auf einmal auch eine Schnittstelle für den Menschen da war, dass jeder irgendwie KI nutzen kann, indem er einfach Prompting betreibt. Und man kann noch nicht absehen, wie sich das entwickelt. KI ist definitiv eine der disruptiven Schlüsseltechnologien. Ich zähle aber genauso gut Cloud auch dazu. Quantencomputing gehört auch dazu. Mobile Konnektivität gehört auch dazu, weil ohne diese ganzen Dinge würde KI nicht funktionieren. Wir müssen einfach aufpassen, und das, glaube ich, ist das Entscheidende bei KI, dass wir uns nicht zu sehr davon abhängig machen, von künstlicher Intelligenz. Und zurzeit ist es ja so, warum wird KI eigentlich eingesetzt? In erster Linie, um natürlich auch Prozesse wirtschaftlich zu optimieren. Also ich kann vielleicht Personal einsparen. Bestehendes Personal kann schneller arbeiten. Studierende können schneller studieren, schneller Wissen generieren. Aber damit schaffen wir auch genau eben Abhängigkeiten. Und da muss ich einfach nur sagen, wir müssen genau überlegen, wo setzen wir künstliche Intelligenz ein und wo nicht. Und was bedeutet, da geht es ja eigentlich schon wieder weiter, was bedeutet KI? Also bedeutet KI einfach, dass ich dann Microsoft Copilot überall in meiner Behörde und meinem Unternehmen laufen lasse, dann habe ich ja alles irgendwie KI-tisiert. Ist ja nicht so. Also KI bedeutet auch, dass ich vernünftige, valide Datensätze habe, die sortiert sind, womit ich auch eine KI trainieren kann und nicht letzten Endes, und das ist ein großes Problem, was wir hier zurzeit haben, allgemeine KIs nutzen, um hochspezifische Einzelfallfragen in einzelnen Fachgebieten zu beantworten. Und die größere Gefahr, die ich eigentlich bei KI sehe, als dass wir irgendwie durch, ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, was Per Steinbrück genau damit sagen wollte, dass wir irgendwie durch einen KI-souverän, algorithmenbasiert kontrolliert werden. Die größere Gefahr, die ich da sehe, ist das bestehendes Wissen verfälscht wird und dass eben Leute auch nicht mehr in der Lage sind, Wissen vernünftig zu bewerten, zu recherchieren und es dadurch in Zukunft zu Ungenauigkeiten auch kommt. Also beispielsweise im Maschinenbau oder in der Programmierung, die dann Folgen in der Lieferkette nach sich ziehen, die man zurzeit auch noch gar nicht voraussehen kann. Also dass Systeme durch den Einsatz von KI, weil wir jetzt eben so kurzsichtig sind und sagen, es ist alles eine wirtschaftliche Betrachtung, es muss alles effizienter sein, dass Systeme nicht zwar nicht jetzt erkennbar, aber vielleicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren einfach unzuverlässiger werden, weil die Leute nichts mehr verstehen und weil die Leute eben ohne Bedenken zu haben, eben KI-Ergebnisse, also ich sehe es ja auch in wissenschaftlichen Publikationen, in wissenschaftlichen Hausarbeiten von Studierenden, beliebig einsetzen. Das ist das große Risiko, was ich da sehe zurzeit.
Vor allen Dingen, weil es ja momentan auch gar nicht ausgereift ist. Letztes Jahr in New York habe ich mich mit einem Kollegen unterhalten, über so einen Fall aus New York, auch ganz witzig, habe ich dann später auch gegoogelt. Tatsächlich im Internet findet man dann einen Artikel von der New York Times. Da hat auch ein Anwalt im Zivilprozess Urteile rausholen lassen. War alles komplett falsch. Ja, die Gegner haben ihn zerlegt. Ja, das waren Urteile, die überhaupt nichts mit dieser Thematik zu tun hatten. Ja, und das war ja die erste KI, die hat ja auch Probleme mit Halluzinationen gehabt und hat sich dann selber quasi irgendwas vorgegaukelt, ne, um es in einfachen Worten zu sagen. Und das ist halt auch immer die Gefahr so einer Technologie, finde ich. Und es ist auch eine Gefahr, dass die Menschen immer bequemer werden, ja, und vielleicht auch irgendwann verblöden, ja, wenn man sich nur auf die Technik verlässt und die eigene Kreativität komplett außer Acht lässt.
KI bringt keine Innovation. Das würde ich so schon fast als Dogma jetzt hier in den Raum hineinwerfen, weil all das, was die KI macht, basiert auf dem, was Menschen gemacht haben im Wesentlichen. Das ist ja die Trainingsdaten. Das ist das ganz Entscheidende. Es ist ja schon so, dass einige KI-Anbieter sagen, wir haben keine hochqualitativen Trainingsdaten mehr, weil wir irgendwie alles, was im Netz verfügbar ist, schon abgegrast haben. Und jetzt gehen wir einfach hin und gucken uns an, was wird in irgendwelchen Chatrooms geschrieben, was wird irgendwie auf X rumkommentiert und in anderen sozialen Netzwerken. Und das sind natürlich extrem minderwertige Inhalte. Damit kann man keine vernünftigen Entscheidungen generieren von der KI, weil das natürlich extrem biased ist, Falschinformation, das reden wir über Desinformation die ganze Zeit, Polemik dahinter steckt. Und KI ist eine Gefahr, definitiv, wenn sie nicht richtig eingesetzt wird. Und das größte Risiko, was ich denke und was wir auch schon sehen, ist, dass eben KI allzu leichtfertig eingesetzt wird, weil es eben nur vorwiegend auch darum, also nicht nur, aber vorwiegend auch im wirtschaftlichen Bereich um egoistische Interessen einfach geht, wie ich Prozesse leichter gestalten kann. Und ich sehe es bei den Studierenden. Die Qualität der Hausarbeiten hat deutlich abgenommen, seitdem es Large Language Models gibt. Deutlich, weil die Leute können einfach nicht mehr recherchieren. Und Suchmaschinen werden ja auch in Teilen obsolet. Früher hat man noch gesagt, Wikipedia ist irgendwie böse, da ist zu viel Falschinformation drin, du kannst nicht vernünftig recherchieren. Und in Zukunft ist es so, dass Leute vielleicht gar nicht mehr recherchieren können, weil sie nur noch Fragen stellen können. Und sie überprüfen auch nicht, wem sie die Fragen stellen und überprüfen auch dementsprechend nicht, von wem die Antworten.
Das ist ja auch eine perfekte Überleitung zu Andreas Baustelle im Strafrecht, der ja da auch schon mittlerweile mit KI einiges zu tun hat und auf einige Probleme getroffen ist. So nutzt ja unter anderem das BKA oder auch der Verfassungsschutz bereits KI-basierte Systeme, zum Beispiel soziale Netzwerke oder Messenger-Dienste auf Hasskommentare oder extremistische Inhalte zu durchsuchen. Gerade speziell Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, die da durchsucht werden, um auf potenzielle Hassbotschaften rauszufiltern. Die EU plant ja auch irgendwo diese anlasslose Chatkontrolle, in der wir dann auf die nächste, in der nächsten Folge eingehen werden. Siehst du denn da, Dennis, eine Gefahr, dass wir halt da auch gerade durch diesen Einsatz von KI in diesem Bereich, weil du hast es ja auch schon so ein bisschen thematisiert, auch die digitale Souveränität ein bisschen stagnieren lassen, dass wir die aus der Hand geben?
Ja, also gerade ich war jetzt ja vor kurzem auch bei der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, der CITES, zu Gast und habe dort auch den Präsidenten gesprochen. Und die Probleme, die wir in allen anderen Bereichen im Hinblick auf digitale Souveränität haben, stellen sich natürlich insbesondere auch für Behörden mit Sicherheitsaufgaben, also den sogenannten BOS, weil auch dort hat man einfach in der Vergangenheit viel zu viel auf das IT-Outsourcing geachtet, hat eben in erster Linie auf die Funktionalität von Produkten geachtet, ohne zu schauen, wo kommen sie her, wer betreibt die Server, bin ich halt überhaupt in der Lage, in den Source-Code einzusehen oder vielleicht habe ich irgendwie so eine Art Dokumentation über das Produkt. Und das ist ein ganz erhebliches Problem, was ich hier auch sehe. Und das ist aber auch eine Geschichte, die bereits seit Jahren anlief und wo man jetzt sagen muss, ja, im Zuge dieser geänderten Weltlage ist es Sicherheitsbehörden in Deutschland vielleicht noch nicht mal mehr möglich zu operieren, ohne, also ihrem gesetzlichen Auftrag nachzukommen, ohne eben auf ausländische Technologien in bestimmten Bereichen zurückzugreifen, wo eben jene Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit nicht valide überprüft werden kann. Also auch dort ist es ein altes Thema, wo man sich eigentlich schon Jahre zuvor darüber hätte Gedanken machen müssen.
Das wäre eigentlich schon ein schönes Schlusswort gewesen, aber wir sind noch in time und ich kann dir tatsächlich dann noch unsere offizielle letzte Frage stellen.
Ja, gerne.
Was wäre dein persönlicher Appell an die Politik und die Wirtschaft in Europa, um die digitale Unabhängigkeit zu stärken in näherer Zukunft?
Also erstmal überhaupt zu definieren, was ist digitale Souveränität? Und alles, was vernetzt ist, ist immer auch abhängig von anderen Gegebenheiten. Und das hatte ich ja eingangs ja auch schon gesagt. Souveränität bedeutet nicht Autarkie. Das heißt, ich muss einfach schauen, ich werde immer in irgendwelche Prozesse, Lieferketten irgendwo eingebunden sein. Was für mich einfach wichtig ist, ist, dass wir nicht erpressbar werden. Und nicht erpressbar bedeutet, dass wir irgendwo eine Wahlfreiheit haben. Das heißt, wir müssen uns überlegen, mit welchen Staaten arbeiten wir zusammen, mit welchen Unternehmen arbeiten wir zusammen, welche Technologien nutzen wir, und da sollten wir uns möglichst breit aufstellen. Und es ist ein Irrglaube, dass jetzt angenommen wird, naja, durch Millioneninvestitionen, irgendwelche behördlichen Strukturen und Gesetze können wir jetzt in 2 bis 5 Jahren digital souverän werden und all das, was wir irgendwie in den letzten 30 Jahren outgesourced haben, wieder bei uns nach Deutschland oder in die Europäische Union reinholen. Man muss natürlich eigene Technologieentwicklung betreiben, aber auf 100%ige technologische Autarkie zu setzen, das ist Augenwischerei. Das wird einfach nicht funktionieren. Worauf es eher kommt, ist, dass wir sagen, wir spielen unsere Stärke als europäischer Binnenmarkt und der sind wir nach wie vor. Ja, also wir haben Billionen Umsätze dort, die generiert werden. Und trotz Brexit sind wir, glaube ich, immer noch ca. 450 Millionen Personen, die in der Europäischen Union leben. Und wir haben Millionen von Unternehmen, die wirtschaften. Und dass wir einfach dieses Momentum deutlich stärker ausnutzen, um eben auch zu sagen, wenn du bei uns Geschäfte machen willst, dann musst du ja eben nach bestimmten europäischen Richtwerten arbeiten, nach europäischen Regularien, Gesetzen, Vorschriften. Ansonsten wirst du in Zukunft nicht auf den europäischen Markt kommen und dass wir uns eben deswegen nicht und damit verbunden von einem monopolistischen Konzern an der Stelle erpressen lassen, sondern durchaus auch sagen, naja, dann nehmen wir einfach eine andere Technologie an der Stelle, weil es gibt eigentlich für nahezu jedwede Form von Technologie, auch jenseits der großen Monopole, Alternativen. Und das müssen wir uns einfach viel, viel stärker vor Augen führen und um eben sofort sagen zu können, wir bauen da auf digitale Souveränität, aber es darf eben nicht so sein, dass wir das die schon die Begriffsdefinition daran schon scheitern und einfach sagen, es muss alles autark sein, weil das kriegen wir nicht hin. Also wenn wir sagen, wir wollen alles autark machen, dann können wir jetzt eigentlich auch schon aufhören, weil Unmöglichkeit zu erreichen, das ist unmöglich.
Das war das perfekte Schlusswort. Dennis, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute bei uns gewesen bist. Trotz des stressigen Tages und der vielen Interviews heute. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich hoffe, dass wir dich irgendwann zum anderen Thema auch mal wieder einladen dürfen.
Ja, auf jeden Fall gerne. Hat viel Spaß gemacht.
Super, vielen Dank, Dennis.
Also, vielen Dank, Dennis, dass du heute dabei warst. Wie ihr gehört habt, ein absoluter Experte auf dem Bereich IT-Sicherheitsrecht. Und ich kann Andreas nur beipflichten, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und wir würden uns freuen, wenn wir uns nochmal zum anderen Thema wieder treffen.
Gern, kann ich nur so zurückgeben. Danke für die Einladung in euren Podcast.
Sehr gerne.
Mach's gut.
Bis dann. Tschüss. Bis dann.
Tschüss. Ja, Andreas.
Ja, war ein super nettes Interview mit einem sehr netten und interessanten und hochintelligenten Menschen.
Definitiv.
Und unsere Premiere heute mit Video. Ich sehe gerade auf dem einen Monitor, habe ich ganz das Mikrofon im Gesicht, aber ich finde, fürs erste Mal sieht das so gar nicht so schlecht aus.
Ja, ja. Am Setup kann man ja noch im Nachgang ein bisschen arbeiten, zur Not. Aber ich sage mal, fürs erste Mal haben wir das, glaube ich, ganz gut hingekriegt.
Eben. Ton sollte auch funktionieren. Auf dem Ohr hört es sich auf jeden Fall gut an. Deine beliebte Stimme, wie ich sie hier in mehreren Kommentaren und E-Mails gesehen habe, die alle sagen, der Tore hat eine sehr freundliche und beruhigende Stimme. Meine Frau gehört auch zu den Fans, die sagen, dass deine Stimme sehr angenehm ist. Ich würde dich bitten, das Fazit der heutigen Sendung zu übernehmen.
Okay.
Auch wenn deine Stimme heute etwas leidet.
Okay. Ich würde mir den Scherz erlauben. Hier ist Radio Milch und ihr Moderator Tore Bischoff. ein kleiner Scherz an dieser Rande, wenn ich schon für meine liebliche Stimme gelobt werde von meinem geschätzten Kollegen Andreas Milch. Ja, was kann man abschließend sagen? Die Wiederwahl von Donald Trump, die hat jetzt auf jeden Fall nochmal die Dringlichkeit für Europa oder die Europäische Union gezeigt, die eigene digitale Souveränität zu stärken. Und es ist natürlich jetzt an der Politik, insbesondere jetzt an der künftigen Regierung und natürlich auch an den europäischen Regierungen an sich, da in dem Hinblick was zu tun. Dennis hat es ja angesprochen, man müsste mal den Begriff digitale Souveränität erstmal konkret definieren und dann daran arbeiten. Klar ist, wer die Kontrolle über Technologie und Daten hat, der hat auf jeden Fall die Macht. Und die Frage ist halt, inwieweit ist Europa da schon bereit dazu, diese Macht zumindest zum Teil an sich zu reißen?
Das wird die nahe Zukunft zeigen, ja, kann man abschließend sagen. Vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid. Bleibt informiert und engagiert. Denn die digitale Zukunft Europas liegt auch in unseren Händen. Ja, wir sind jetzt die Generation, an der es liegt. Bis zur nächsten Folge, wo es dann heißt, oder wo es dann um die anlasslose Chatkontrolle geht. Und da kann ich auch schon ankündigen, Torre, ja, da haben wir auch einen hochkarätigen Cast, der uns schon zugesagt hat, den Juristen und Politiker. Noch bis Sommer 2024 war er Mitglied des Europäischen Parlaments, Patrick Breyer von der Piratenpartei. Patrick ist ein Kritiker der anlasslosen Chatkontrolle und war im EU-Parlament ganz nah dabei. Und ich freue mich drauf, oder wir freuen uns drauf, mit ihm über diese aus unserer Sicht gefährliche Entwicklung in Europa, die immer noch auf dem Vormarsch ist, zu sprechen. Ja, ja, bleibt interessiert, kritisch aufmerksam.
Hört fleißig weiter unseren Podcast.
Genau, immer dran denken, die Gedanken sind frei.
Genau.
Und kein Wort.
Ohne meinen Anwalt.
So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal.
Macht es gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal und tschüss.